Herzlich willkommen bei Schleift. Das ist der neue Podcast vom Blicksport mit mir, Dino Kessler und am
Raffi Walser.
Raffi Walser kennen wir alle vom Pack-Off-Podcast von MySports gewesen. Jetzt bei uns an Bord. Herzlich willkommen, Raffi. Und bei uns als Gast ist der frischbacken Trainer vom Jahr, heisst es, Nazi-Coach Patrick Fischer. Geht's wohl?
Hallo zusammen. Freut mich. Danke für die Einladung.
Ja, ist gern geschehen. Wir sind froh gewesen. Haben wir überhaupt noch Gast verwünscht? So früh im Januar, da bist du uns gerade geschliffen gekommen.
Ja, sehr gerne noch eins. Normalerweise bin ich jetzt am 3 Königskuchen essen, aber jetzt bin ich da mit euch am Diskutieren.
Gut, König bist du ja schon geworden, oder? Als Trainer vom Jahr bist du auch gleichzeitig auch König der Trainer. Ist das so? Fühlst du das so?
Nein, fühle mich nicht so. Also, König sowieso nicht und König der Trainer eigentlich auch nicht. Es ist eine schöne Auszeichnung gewesen, wenn du das ansprichst. Jetzt allgemein ein mega cooler Event, Sports Award, wo die Sportler alle so ein bisschen in einem Raum drin sind und man ist sich bewusst, dass wir eigentlich in unserem Land unglaublich viele gute Athletinnen und Athleten haben und dann, ja, dass sie dürfen den Preis entgegennehmen, für mich sinnbildlich für die Mannschaft und weil ich bin da nicht alleine. Wir sind mega viel im Staff, wir sind 20 im Staff, wir haben x Spieler, die da mitschuldig sind, dass ich schlussendlich die Trophäe mit heine und ja, schönes Gefühl gewesen.
Also ich freue mich natürlich auch riesig, dass es losgeht. was ich vor allem spannend gefunden habe bei dieser Wahl, vor allem deine Worte, die dort hast du müssen wählen. Du hast vorher gesagt, du hast glaube nicht ganz mit dem Titel gerechnet gehabt und dann aus dem Stand raus müssen eine Rede schwingen dort oben. Ist glaube auch nicht das Einfachste, aber was du gesagt hast, ist noch spannend gewesen, dass alles eine Frage vom Timing ist und letztes Jahr wärst wahrscheinlich zum schlechtesten Trainer vom Jahr gewählt worden. Und dieses Jahr kommst du die Trophäe über. Also, das hat mir dann schon auch wieder gezeigt, wie schnelllebig der Sport ist, oder?
Ja, und es ist auch so in unserem Sport. Ich meine, es ist zum Teil hängt es an wenigen Zentimetern ab, wenigen Sekunden, Hundertstels. Und der Schlitter ist oder schleifst vorbei an einem riesen Erfolg. Und das bedeutet dann einfach auch eine Niederlage. Und dann die ganzen Dynamiken, die dann einfach entstehen. Oder? Und jetzt, wir haben ein paar Mal diese Sekunden gegen uns gehabt und Zentimeter. Und darum bin ich gesagt, ja, letztes Jahr um diese Zeit hat es nicht gut ausgesehen. Im Januar 2024, jetzt haben wir etwa den 10. Match hintereinander verloren. Und die Stimmung ist sicher nicht für Trainer des Jahres gewesen. Und jetzt, ja, das ist manchmal im Sport so. Das ist auch das Schöne, das ist das, was wir lieben. Wir können nicht berechnen, wir können nichts, sagen wir mal, vorbestimmen. Es ist wirklich alles so ein bisschen, ja, sehr schnelllebig und es kann Wendungen auch, wo man eigentlich fast nur im Sport so erlebt. Ja.
Also wahrscheinlich mit dem Odermatt duschen dort auf der Bühne. Ich sehe den Odermatt und dann hat man sich gefragt, was reden echt die zwei jetzt miteinander?
Ja, also zuerst haben wir gratuliert gehabt, einmal mehr. Unglaubliche Saison. Und ich habe ihm eigentlich gesagt, dass ich eigentlich gerechnet habe, dass sein Coach einmal Krug gewinnt. Und dann hat er gesagt, ja, das ist gut, aber hat ein Österreicher.
Gut, hat er recht, das wäre Frechheit, wenn der Trainer vom Jahr wurde, wäre das, müssen wir schon sagen. Was mir auch noch aufgefallen ist, eben, das gesagt hast mit diesen Wendungen und es kann halt beim Sport so viel entscheiden, mit Hundertstel Sieg oder Niederlage ist so nah. Was mir auch aufgefallen ist bei diesen Awards, es ist mega viel um die mentale Gesundheit geredet worden, bei extrem vielen Sportler und Sportlerinnen, die es wirklich tief gehabt und jetzt im Eishockey mit dem Mark Crawford, wo wir eigentlich auch so einen Fall haben. Du bist seit 2016 im Amt, hast ebenfalls viel höher, aber auch tiefs müssen durchleben. Wie gehst du mit dem Ganzen um, dass dir das eben nicht passiert und dass bei dir eigentlich kein Thema ist? Das war für mich auffallend gewesen, dass extrem viel an dem Abend über die mentalen Sachen geschwätzt worden ist.
Das ist schon so. Ich meine, das ist ein Riesenthema allgemein in unserer Gesellschaft. Wie viele jüngere Menschen schon an Burnout kommen. Also wir reden hier von Kids-Burnouts, die wir damals nicht gekannt haben. Und der Druck wächst irgendwie allgemein in der Gesellschaft. Das ist ein anderes Thema für sich. Im Sport ist es dann halt auch so, es wird extrem aufgepauscht, es geht dann manchmal wirklich um den einen Tag in dem Moment abzuliefern. Und das ist etwas, wo extrem schwierig ist. Und ich sage vor allem junge Sportlerinnen und Sportler, die vielleicht auch zwei, drei Mal das nicht schaffen, da kannst du dann schon auch in recht viel Zweifel hineingehen und Fragen stellen. Und das ist wichtig, dass die gut betreut sind. Ich bin doch schon, das Jahr werde ich 50 und ich habe lang selber gespielt. In den jungen Jahren hat mich das auch noch viel mehr, sagen wir mal, bewegt, meine Resultate. Also wenn ich gut gespielt habe, das könnten die wahrscheinlich auch. Wenn du gut spielst, dann fühlst du dich gut. Wenn du schlecht spielst, fühlst du dich schlecht. Oder du bist mega abhängig von deinen Resultaten eigentlich. Und das habe ich schon dürfen lernen über Zeit, Ende von Karriere als Spieler und jetzt auch als Coach, einen gewissen Abstand haben. Also wenn ich schlecht, wenn wir verlieren oder einen schlechten Tag als Coach, ja, ich kann das irgendwie einschätzen. Der Patrick funktioniert weiter. Und die Rolle im Coach geht vielleicht nicht so gut, aber ich kann einen gewissen Abstand können haben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das kreiert. Aber natürlich als Athlet bist du halt voll drin und dann kann es zum Teil schon für schwierige Situationen können passieren, wo viele Leute einfach im Druck auch wirklich von dem zerbrechen.
Aber ist es nicht auch wichtig, dass es eben da im Sport auch gibt? Eben die Drucksituation. Es gibt ja auch Bemühungen, dass man bei den Junioren Resultate nicht mehr zeigt oder keine Punkte mehr vergibt. Ist nicht der Sport, aber gleich schon ein Stück in der Lebensschule, dass man eben auch lernt, mit dem Druck umzugehen. Dass man lernt, dass es Konsequenzen hat, wenn man die Leistung nicht bringt. Ich weiss, das tönt jetzt für das heutige Zeitverständnis schon wieder zu hart, oder? Also, wenn man die Leistung nicht bringt. Aber im Sport geht es ja um Leistung. Es ist resultatbasiert. Einer gewinnt, einer verliert. In der Zeit von Wokeness und Inklusion um jeden Preis denkt mir manchmal, dass man dann vielleicht zu schnell fast auf der Mitleidschiene ist. Oh, jetzt hat er verloren, aber der ganze Reiz vom Sport. Und der Sport ist heutzutage global populärer denn je. Wir haben Sportarten, die Millionen, Milliarden von Zuschauern anziehen. Football zum Beispiel, wo knüppelhart ist. Hockey, wo sehr hart ist im Verständnis, wo man heute hat. Es gehört dazu, die Leute lieben das. Also die wollen die, aber man könnte sagen, was ist, sind Gladiatorenkämpfe zum Teil, wie es früher im alten Rom gegeben hat, logischerweise Brot und Spiel, die Leute wollen die Unterhaltung sehen. Und da gibt es auch Opfer, ich sage jetzt Opfer, ja, wenn es dann so weit kommt, dass die mentalen Herausforderungen im Sport dafür sorgen, dass die Leute das Burnout kriegen, dann muss man sich fragen, stimmt denn etwas nicht mehr oder sind denn die Leute einfach nicht geschaffen für diesen Job?
Ja, ich meine, ich verstehe dich genau, was du meinst. Und ich bin auch anders aufgewachsen. Im Sinn von, ja, there's no option, just do it und stell keine Fragen. Aber ich bin nicht überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Das heisst nicht, dass man, ich liebe auch Druck. Sport, das lebt von dem, von also Extremsituationen nicht, und dann, ja, die Last-Minute-Shots und die Leute, die das auch wollen. Und ich glaube, das wollen auch die Athleten, sie wollen ja das auch alles und dann können in dem Moment brillieren. Es geht einfach auch darum, um die Balance zu finden und das auch lernen, das abfangen, im Sinn von, dass man eben nicht auf die dunkle Seite geht. Und ich glaube, da braucht es einfach viel Betreuung. Und es ist schon ein bisschen am Wechseln jetzt, dass man auch wirklich das Coaching ist sich am Verändern. Es ist nicht mehr so militärisch früher von Amerika oben runter und niemand stellt Fragen. Man tut ihn einbeziehen. Und ich glaube, durch das, man muss auch lernen, mit Druck umgehen. Und das haben wir auch als Nazi brutal auf harte Art und Weise müssen lernen, dass wir das nicht haben können. Wir in gewissen Drucksituationen einfach zerbrochen sind als Mannschaft.
Also du sprichst hier. Jetzt, Spiel gegen Deutschland an, ja. Wo man dann wunderbare Turniere in der Vorbereitung bis zu der Quali-Runde gespielt hat und nachher das eine Spiel verloren hat gegen Deutschland, wo sich die Hockey-Nation nachher gefragt hat, was mit denen los ist, oder? Obwohl es nur ein Spiel war und vorher haben sie zum Teil in der ohne Niederlage durch Round Robin, also durch die Vorrunde durch, eigentlich ein wunderbares Turnier gespielt und das Urteil am Schluss basiert auf einer Niederlage.
Aber das ist,
das ist hart, oder? Aber das gehört irgendwie zum Sport. In dem High-End-Bereich, das kannst du ja vergleichen mit einem Job, wo jeder hat. Jeder hat irgendeinen Job, wo er irgendwann unter Druck ist und muss Ergebnisse liefern. Ohne geht es gar nicht. Das ist das Prinzip vom Profisport, ist nichts anderes als ein Geschäft. Also, du verkaufst eine Leistung an die Leute können zuschauen und für das Geld als Eintritt zahlen oder als Sponsoren zahlend oder als TV-Vertragsbestandteil zahlend, wenn sie etwas geliefert haben. Und das heisst, die Sportler müssen etwas liefern. Wenn das nicht passiert, dann gibt es Kritik. Und das finde ich sehr gut, was du gesagt hast, nämlich, dass Trainer heute anders umgehen mit Spielern oder mit den Klienten als früher. Eben, dass man redet nicht mit ihnen, sie werden dann einfach irgendwie abgestellt oder ausgeschlossen. Heute erklärt man schon viel mehr als früher, oder?
Ja, ich denke, es ist, aber jetzt unsere Geschichte ist, wir haben nicht nur einmal versagt, wir haben dreimal versagt. In meinen Augen, ich sage jetzt mal, als Favorit, damals in dem wichtigen Moment eigentlich nicht können das abrufen, wo wir das Gefühl haben, wo wir eigentlich könnten. Und darum, ja, wir haben es hart analysiert und das an dem auch geschafft. Aber ich glaube, das ist, ich darf nie vergessen, also wir sind in absoluten Weltspitze, bewegen wir uns im Hockey meine Spieler, die können alle mit Druck umgehen, aber jetzt in dieser Sphäre haben wir es einfach nicht geschafft. Aber das ist in der Berufswelt draussen genau das Gleiche. Ich weiss, es gibt ganz viele CEOs, die haben brutal viel Druck. Und das ist auch nicht nur einfach immer nur schön und die Balance fällt zum Teil auch ein bisschen und das irgendwie, ja, gesundheitlich oder familiär bricht irgendetwas zusammen, vielleicht ist es kein Burnout, aber die Balance finden, überall. Ich glaube, wir alle Menschen haben ja irgendwie ein Ziel und wir wollen ja eigentlich erfolgreich sein. Ich glaube, lernen einfach die sich nicht, dass die Rolle, was immer das dann ist, der Job, dass die einem nicht auffrisst. Ich glaube, das muss man einfach lernen. Und ich freue mich, dass das Coaching auch ändert und wirklich auch Leute, oder auch darum, dass die Leute können sagen, hey, ja, es geht mir jetzt eigentlich nicht, oder es war schwierig mit dem Druck. Und dann kann man auch etwas dagegen machen und man kann es lernen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir hoffentlich jetzt auch mit den jungen Athleten, dass sie gut betreut sind, die mentalen, ich meine, das weisst du, ich ganz gut rein. Wenn früher, wo wir zusammen Hockey gespielt haben, der bald Mentalcoach kam, den haben wir nicht wollen. Das gehört nicht dazu.
Dann ist der Kindergarten ausgebrochen, oder? Niemand wollte zugeben, dass es ihn eigentlich interessiert.
Und heute wollen es aber die Jungen.
Ja, das ist auch
also richtig, immer mehr.
Also,
die sind einfach mehr. Schlauer. Die sind einfach ehrlicher und schlauer
sind
und wissen.
Oder? Es ist eine andere Zeit. Vor allem weiss man heute auch, wie wichtig dass der Kopf ist. Nicht nur im Sinn vom Empfänger von Ellbogenschlägen und Hirnerschütterungen, sondern auch das Mentale treibt ja eigentlich an. Also wenn du überlegst, ja, wieso könnt ihr eine Vorrunde durchspielen? Ohne Niederlage noch früher gegen die Deutschen. Im wichtigsten Moment ist ein mentales Problem oder eine Blockade. Oder auch mal Tagesform. Die gleiche Mannschaft, die Kanadier kann schlagen im Halbfinale, die lauter NHL-Spieler hat, aber die Deutschen nicht im Viertelfinale. Eben, auf welches Ergebnis könnte man es auskommen? Also, dass es ein mentales Problem ist oder ein Problem.
Also, einfach immer noch Menschen
von der Mentalen.
Richtig, genau. Beachten. Und der Ansatz, den du gesagt hast, eben mit, dass man auf die Spieler muss zugehen und die Spieler mehr fordern. Ich nehme das einfach so wahr, dass es extrem auch europäische Sicht ist, dass es in Europa der Fall ist. Eben die Spieler wollen wissen, Coaches müssen auf die Spieler zugehen, müssen sie ja, individuell behandeln. Aber in Nordamerika habe ich jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass der Ansatz auch schon so gepflegt wird. Also wenn ich Interviews von Spielern lese oder höre, was einfach in Nordamerika heisst, ich habe keine Ahnung, wieso dass ich in der AHL bin. Keine Ahnung, wieso in der Viertlinie und warum der Coach redet nicht mit mir. Nimmst du das auch wahr, dass Nordamerika-Trainerstil schon anders ist wie der Europa? Und darum vielleicht eben auch in der NHL. Jetzt hat es zwar einen europäischen Coach, aber einfach sonst nie einen Europäer gehabt, der dort der Trainer war. Einfach die Philosophie völlig anders ist.
Es ist so, das ist immer noch so, dass das anders als in Europa, aber es gibt natürlich auch jüngere Coaches jetzt in der NHL, wo das ein bisschen aufbrechen, das Ganze, wo Kommunikation zu den Spielern suchen, wo auch mit ihnen sich austauschen. Also eben Jared Bednar ist einer von Colorado oder Cooper von Tampa Bay, wo das für mich moderne Coaches sind. Aber man muss einfach auch das ganz klar sehen, eine ganz andere Mentalität. Ich bin auch in Highschool in Kanada ein Jahr lang. Ich bin mal fast 2 Jahre in Amerika gelebt. Die haben eine ganz andere Grundeinstellung. Die haben, they love Challenges. Die lieben es. Die lieben auch Versagen. Und wieder aufstehen und noch eins probieren. Und wir in Europa und vor allem auch in der Schweiz, wir haben halt schon, wir sind im Sicherheitsdenken drin. Also wir, bevor wir uns expandieren und sagen, hey, ich schaffe von das, dann sagen wir einfach lieber nicht. Weil nachher die Schmach quasi, ja, dass alle sagen, ich habe dir gesagt, dass du es nicht schaffst, das ist für uns, das haben wir nicht gern. Also wir halten uns lieber klein und bedeckt und der Amis ist dort ganz anders. Und darum, der Approach, ich meine, ich bin immer wieder fasziniert an den Amerikanern, auch Kanadern im Sport. Der kann einen an Olympischen Spielen kommen, ein Biathlet, der weiss, er hat kein Brot. Aber er geht denen zum Gewinnen. Und er sagt das auch. Und das ist seine Einstellung. Er gibt das Beste und er will gewinnen. Und Mel denkt, okay, du hast keine Chance. Aber der Mindset, I love it. Und schlussendlich, da sind wir halt ein bisschen vorsichtiger, weil wir einfach Angst haben vor dem Verlieren. Und das ist da so, wenn ich zurück zu deiner Frage komme, deine, warum es passieren kann. Ich meine, wir lieben die Aussenseiterroller. Wir haben einfach die Skiwerfer nicht gern. Und wenn wir gegen Deutschland haben oder Amerika, wo es eher ein jüngeres Team ist, und wir sind in der Favoritenrolle und dann bist du einfach im Scheinwerfer. Dann kannst du nicht verstecken.
Aber wie kann man das gerne bekommen?
Das musst du einfach lieben. Du musst es lieben. Du musst einfach lieben, hey, ich quasi, wenn ich jetzt als Favorit bin, das heisst, ich bin gut. Anerkennen, erstes Mal, ich bin gut. Und ich kann das. Und wenn ich quasi an mich glaube und meine Fähigkeiten ausspiele, dann sind ja meine Chancen grösser, weil ich scheinbar besser bin als der Aussenseiter. Und der Aussenseiter, der ist einfach am Warten, dass der Favorit schlaft oder Angst hat oder wie wir blockiert sind. Aber das ist das, wo you gotta love the challenge. Und das haben wir eigentlich ein Jahr lang thematisiert. In dem Skiwerferlicht eigentlich das wirklich anzunehmen und das auch gern zu haben. Und wenn ich jeder, der unsere Mannschaft ein bisschen verfolgt hat, bin ich ziemlich sicher, letzten Mai gegen Deutschland im Viertelfinale hat dann jeder genau hergeschaut, was machen sie echt heute jetzt gegen Deutschland. Und das haben wir gewusst. Und das einfach dem nicht davor springen oder probieren zu verstecken und hoffen, dass man jetzt einfach irgendwie gewinnt. Das ist das, wo wir eigentlich thematisiert haben. Und ich bin stolz darauf, dass wir wirklich rausgegangen sind, relativ unspektakulär auf das Eis, aber wir haben einfach unsere Sache gemacht. Und im Fokus bleiben bei uns und nicht, aber der Kopf ist ja der, der eigentlich immer das Bein stellt und sagt, oh nein, wenn wir jetzt das Goal bekommen oder wenn jetzt das passiert und wir sind einfach, ja, Schritt für Schritt eigentlich gegangen und das ist das Einzige, was wir können machen. Und ich glaube, das ist das, was schwieriger ist im Sport.
Ich habe das Gefühl, Dino, kumpeln wir eins weiter.
Oder nochmal eins zurück. Zum Trainer vom Jahr, vielleicht dort nochmal ansetzen. Meiner Meinung nach, der Trainer vom Jahr ist gleich auch irgendwo ein König der Trainer. Und ein König, der frisch ins Amt kommt, im früheren, vor allem im Mittelalter, ihre Ankunft demonstriert erfolgt und hat gesagt, ich gewähre neu einen Akt von der Grosszügigkeit und einen Akt von der Grausamkeit. Und jetzt könnt ihr euch aussuchen, was ihr zuerst wollt. Also, was hättest du zuerst gern? Grausamkeit oder Grosszügigkeit? Das
ist die Grausamkeit.
Gut, Grausamkeit wäre in dem Fall. Du müsstest als Trainer vom Jahr jetzt am Ambühl sagen, es ist fertig mit seiner Nazi-Karriere. Würdest du das machen?
Also wenn das der Zeitpunkt so ist und er wirklich tatsächlich nicht mehr genug gut wäre, dann würde ich das machen, im Sinn fürs Team, ganz klar.
Jetzt zum zweiten Fall, der Akt von der Grosszügigkeit, das wäre ein bisschen komplizierter. Du müsstest nämlich den Lian Bichsel begnadigen. Der ist jetzt ein Jahr gesperrt gewesen. Wir wissen, er ist irgendwelche Aufgebote nicht Folge geleistet oder ist nicht gekommen, nicht sollen. Du musst schon sagen, einmal ist er, glaube ich, noch 18 gewesen und nachher irgendwie 20 oder so. Ist jetzt insgesamt für 3 Weltmeisterschaften gesperrt plus Olympische Spiele. Und mir zwei weiss ich nicht, aber ich finde das zart. Und von mir aus gesehen wäre jetzt mit dieser Silbermedaille im Rücken und der Auszeichnung zum König der Trainer, Trag von der Grosszügigkeit sagen, der Lian Bichsel ist jetzt begnadigt. Wie wär's damit?
Ja, wär irgendwie eine schöne Geschichte im Sinn von, könnte es so beenden. Aber ich glaube, wir dürfen etwas nicht vergessen. Ich meine, noch eins, ich bin mega happy, wie der Leon spielt. Ich habe ihm auch gratuliert zu seinem Goal und seinem Einstand jetzt bei Dallas. Steht auch gar nicht zur These, ob er ein unglaublich guter Spieler ist und er wird eine unglaubliche Karriere machen. Es ist einfach, sind einfach Sachen vorgefallen, die einfach nicht unseren Werten entsprechen. Und das ist nicht böswillig, aber wir müssen auch verstehen, warum das denn, oder was ich glaube, warum wir Erfolg haben mit der Nationalmannschaft. Wir sind immer noch ein kleines Land, auch ein kleines Hockeyland. Und wir können eigentlich nur durchs Team brillieren. Und das haben wir schon im 18. haben wir das gehabt, wo gewisse Spieler einfach ein bisschen Cherrypicking gemacht haben. Also nur dann gekommen sind, wenn es gerade ein bisschen interessant war. Und jetzt hat es auch Namen darunter gehabt, wo schon Stammspieler gewesen sind in der NHL, zwei von denen. Und weil ich einfach felsenfest dafür überzogen bin, dass wir nur mit dem absoluten Spieler oder mit dem Team können Erfolg haben, der einfach da ist, immer. Und nicht nur, wenn es Spass macht. Und darum, wenn man mir quasi sagt, bravo Fischi, seitdem dass du dabei bist, kommen die Spieler in die Nazi, dann stimmt, ist das ja einer von diesen Gründen. Und es geht immer um die Fairness der Spieler. Ich meine, die Jungs kommen wirklich immer, auch in ganz schwierigen Situationen. Wir haben das ja mit dem Kevin Fiala gesehen. Wir haben vor zwei Jahren den Simon Moser, oder vor drei Jahren ist gerade Papi geworden, schwierige Playoffs. Sie kommen einfach immer. Und dann ist das passiert mit dem Leon. Und it is what it is. Aber ich glaube, das ist etwas von uns eigentlich auszeichnet, dass wir das ist eine Regel für die Spieler. Wir wollen schlussendlich alle Spieler fair behandeln und die Spieler in der Garderobe drin haben, die wirklich immer kommen. Und er hat ein, zwei Entscheidungen getroffen, und ich auch nachvollziehen kann, dass es besser ist für seine persönliche Entwicklung, vielleicht jetzt im Club. Aber glauben wir es, das hat so ganz viele andere Spieler gehabt, wo es vielleicht manchmal gewesen wären, die wären nicht gekommen oder sie wären jetzt im Club geblieben, weil es besser gewesen wäre. Für den Club, aber sie kommen in die Nazi. Und das ist, darum, Großzügigkeit kann ich leider nicht erfüllen.
Vielleicht nächstes Jahr. Also, dann hat er zwei Weltmeisterschaften verpasst. Es ist immer noch auch ein junger Spieler, olympisches Spiel. Selbst wenn er in der NHL aktiv ist, dann kann er gehen, oder? Also, er hat dann die Möglichkeit, dabei zu sein, 2026. Und das wäre dann quasi dein Entscheid. Du kannst nicht bei Olympia dabei sein, weil vor drei Jahren mal ein Zeich gemacht hast. Da finde ich Mitigation, also mildernde Umstände bei einem 18-Jährigen damals, würde ich jetzt ins Feld führen und sagen, lasst doch den wieder mitmachen. Spätestens 26. Von mir aus noch die WM jetzt 25, wo bald kommt. Ich weiss, da kann nichts passieren, absteigen geht nicht, weil...
Aber wenn du bei einem anfängst, dann machen es die anderen
auch. Ja, aber es sind nicht so viele 18-Jährige, haben wir nicht, in die NHL wechselnd zwei Jahre später und der riesen Talent sind. Das ist es ja, wenn wir jetzt mit den Schweden nur schnell zum Einschieben, wenn du NHL schaust, zum Beispiel den Siegenthaler, für mich eine herausragende Karriere. Eigentlich sollten wir viel mehr Siegenthalers haben. Das ist so ein solider NHL-Verteidiger mit zusätzlichen Möglichkeiten. Weil Josi, so außergewöhnliche Talent, Josi Hischier, die hast du einfach oder hast du sie nicht, aber Massen, wie die Schweden zum Beispiel, Haufen Verteidiger haben, die einfach sehr gute, so ein bisschen über dem Durchschnitt sind, haben wir nicht. Die Bichsel kann auch so einer werden. Und diese Leute brauchen wir einfach mehr auch, oder? Und ich finde, die Nazi kann auf die Leute einfach nicht verzichten, wenn es darauf ankommt. In diesem Jahr schon bei der WM, wenn es keine Rolle spielt, wir sind eh dabei, 26 als Ausrichter, selbst wenn wir absteigen würden, jetzt bei dieser Ausgabe, von dem wollen wir eigentlich nicht reden, aber das könnte man noch irgendwie sagen, ja gut, dann ist halt da nicht dabei. Aber die WM daheim und Olympia nochmal, finde ich, da müsste man noch begnadigen.
Ja, noch eins. Ich sehe deine Punkte alles. Noch eins, meine Grundsätze als Führung ist immer ein bisschen ein. Das sagen wir mal, einfach ein Bewusstwerden, wie eine Mannschaft funktioniert. Und wenn du deine absoluten Top-Shots, das kenne ich bei vielen Mannschaften, die einfach an der langen Leine geführt werden und die noch ein bisschen extra Würst machen und noch ein bisschen das machen und noch ein bisschen das machen, und die haben sonst den ganzen Spotlight bei sich. Und dann sind da die, die einfach im Hintergrund sind, also bei uns jetzt, wenn die NHL-Spieler können, logischerweise, wir gewinnen wegen der NHL-Spieler, alle anderen Schweizer Spieler verschwinden ja dann hinter den NHL-Spielern quasi, medial und alles. Und wenn die noch meinen, sie können extra Würst nehmen und machen noch ein bisschen da, noch ein bisschen das, dann hast du richtig Probleme im Stall. Und ich finde, das ist etwas, wo ich immer auch in meinen NHL-Jungs sage. Und wir haben unglaubliche Leader, die seit Jahren absolute Teamplayer sind. Und darum sind wir auch so eine homogene Mannschaft immer und haben einen riesen Teamspirit. Und das ist etwas, was ja, wichtig ist für mich. Und darum, ob jetzt jemand NHL-Spieler ist und noch so gut, hey, für mich haben alle die gleichen Regeln. Das haben wir schon im 18. Bewiesen. Jetzt hat es Liam verwünscht. Und ja, solange ich da Coach bin, werde ich die Regeln auch nicht ändern, weil ich glaube das. Ja, schlussendlich ist jeder wichtig. Und wenn einer das Gefühl hat, er ist grösser als die Mannschaft, und ich tue das niemandem unterstellen, ja, dann soll er das auch so leben und Entscheidungen treffen. Und wir machen unsere.
Es hat ja doch im August nochmal Gespräche gegeben, oder? Also es ist einmal entschieden worden und im August hat man sich nochmal getroffen gehabt. Hast du auch intern Gegenwind gehabt gegen die Entscheidung?
Ja, wir haben, ich hätte mich eigentlich gerne noch einmal getroffen gehabt mit dem Leon. Das ist dann eigentlich auch der Fall gewesen, aber leider sind hier noch andere Leute am Tisch gewesen.
Und nicht hätte sollen dort sein.
Ja, ich finde, Coaches und Spieler haben eine Beziehung. Noch eins, ich mag jetzt nicht über den Fall reden, eine Stunde. Er weiss meine Ansicht. Er weiss, wo vielleicht Fehler passiert worden sind. Vielleicht auch auf unserer Seite. Wir haben das ausdiskutiert. Aber schlussendlich, noch eins, ich bin jetzt doch schon 8 Jahre oder fast 9 Jahre Coach von der A-Nazi. Und ich habe noch nie über so viel jemanden müssen diskutieren wie der Leon Bichsel, der noch kein WM-Match gespielt hat für mich. Und darum ist ja, da muss ja irgendetwas rum sein. Noch eins, ich wünsche ihm alles Gute. Er macht eine riesen Karriere. Und er kann dann, wenn ich dann mal nicht mehr noch bin, wird er noch ganz viele Olympische Spiele und WM spielen für die Schweiz. Ich habe meine Prinzipien als Leader für die Mannschaft, wenn ich die will führen. Ich habe Verantwortung. Und zusammen mit dem Coaching-Staff. Und ja, noch eines, nobody's bigger than a team.
Ja, versuchen wir es noch mit Mambühl vielleicht.
Gut.
Liam Bichsel ist ein bisschen das Pulverfass, haben wir gemerkt. Aber ja, wir haben jetzt versucht, das irgendwie herzuwürgen, aber es gelingt uns nicht, haben wir gemerkt. Nein, natürlich ist es richtig, wenn man konsequent ist und es braucht Regeln, das ist klar. Mein Argument war, er war 18, dort jetzt Rambühl ist viel älter. Man hat dieses Jahr das Gefühl bei Davos, dass er nicht mehr so richtig zum Zug kommt. Oder ja, er macht fast keine Punkte mehr. Spielt in der vierten Linie. Fragt man sich, ist jetzt das die Zeit, wo man erkennt, dass Rambühl langsam auch älter wird? Oder täuscht das?
Ja, ich kann es nur sagen, wie ich ihn erlebt habe. Und das ist an der WM. Letzten Mai und unglaublich gute WM gespielt für uns. Nicht nur auf dem Eis, auch vor allem auch neben dem Eis bei uns eine extreme Bereicherung immer der Bühli. Ich sehe jetzt dieses Jahr, ist für ihn eine harzige Saison, nicht so viel Eiszeit und eine andere Rolle. Aber das ändert mich nicht an seiner Qualität. Er wird bei uns ganz klar seine Chancen wieder rüberkommen, um sich einen Platz zu erkämpfen, wie alle anderen auch. Das hat er verdient. Für das, was er gemacht hat, die letzten 20 Jahre für das Nationalteam. Und dann schauen wir, ob es reicht. Das ist, der Bühler und ich sind da ziemlich klar. Immer. In den letzten paar WMs haben wir immer gesagt, schauen wir, ob es reicht das Jahr. Und schlussendlich hat es immer gelangt. Und ja, schauen, wo irgendwo die Reise weitergeht mit ihm. Ich hoffe, dass er ja, jetzt einen guten Starter des 25 und viel Eisen hat auch beim HCD und dann gute Playoffs und dann kann er bei uns an den Platz kämpfen.
Du bist ja vorher in die Märli-Welt abgetaucht, oder? Mit diesen ganzen Sachen. Und was ein Märli wäre beim Ambühl, ist natürlich mit der Heim-WM 2026 aufhören. Was hast du das Gefühl? Der Vertrag hat er noch nicht für nächste Saison. Es ist noch für diese Saison. 31 Spiele, jetzt Dienstag nehmen wir auf. 1 Goal, 8 Assist. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass der Bühli einer ist, der selber sagt, wenn er aufhören will. Also das habe ich immer so wahrgenommen, dass er merkt, wenn es nicht mehr langt, wenn er eben noch in vierte Linie ist, keine Eiszeit und wenn es ihm vor allem Spieler ist, nicht mehr langt, dass er selber sagt, er hört auf. Darum ist es für mich jetzt ein bisschen komisch, dass wir im Januar sind und man weiss noch nicht, wie es nächstes Jahr so weitergeht. Was hast du das Gefühl? Du bist ein bisschen näher dran. Ja, kann es nochmal einen Vertrag geben? Will er nochmal weitermachen? Wie ist da seine Haltung zu dem?
Ich glaube, da bin ich wirklich der Falsch. Müsst ihr ihn fragen, was seine Pläne sind. Ich habe mal gehört, dass er weiterspielen will. Ich glaube, das ist auch mal durchgesickert. Und ja, für ihn ist sicherlich nicht die Rolle, die er jetzt auch spielt, nicht das, was ihn glücklich macht. Und ich hoffe, wie ich vorher gesagt habe, ich hoffe, dass er mehr Eiszeit bekommt. Ich habe das Gefühl, er hat immer noch das Niveau. Wenn er letzten Mai bei uns gezeigt hat. Und er ist halt einer, der früher der schnellste war. Und jetzt ist er einfach immer noch gleich schnell wie alle anderen. Aber einfach die Erfahrung, die er hat. Und ja, immer noch das Feuer für sein Eishockey bei uns, wenn er in Nazi ist, ist enorm. Schwierig für mich zu sagen, wie es jetzt Davos aussieht.
Und Benzin ist definitiv noch genug im Tank, weil man Spengler gehabt hat, ein cooles Zitat gegeben. Er hat mir gesagt, das vierte Spiel in 5 Tagen, das sollte man schon noch mögen. Das ist balsam auf mein Herz gewesen, weil ich mich immer aufrege ab allen, die sagen, ja, die Doppelbelastung am Freitag, Samstag Spiel und am Dienstag. Aber all wenn du in der NHL, dort hast du 82 Spiele, über 100, wenn du den Kübel holen willst. Also das ist balsam auf mein Herz gewesen, dass er gesagt hat, 4 Spiele in 5 Tagen, das sollte man schon noch mögen, das vom 41-Jährigen. Also das bewundere ich schon immer noch am Phänomen Bühli.
Ja, und das ist so, er meint es auch so und er hat es auch über Jahre bewiesen, dass er kann abliefern kann. Unglaublich guter Playoff-Spieler immer gewesen, auch bei uns an den WMs. Es ist auch an einer WM nicht einfach. Wir haben zum Teil 10 Matches in 15, 16 Tagen und die Belastung ist hoch und das ist bei ihm, wir haben die Jungs, sind an mich monitort, wir sehen immer, wie sie zu Weg sind und ich habe das Gefühl, der Bühli ist einfach immer grün. Ist gleich, was ist am Vortag? Also, er hat schon einen speziellen Motor im Körper.
Dann gehen wir wieder eins weiter.
Sollen wir eins weiter?
Noch ein paar Sachen auf der Platte, oder Dino?
Ja, wir haben schon noch ein paar Sachen da. Also, es wäre verrückt, wenn wir bei der Premiere nicht mehr weiter wüssten nach ein paar Minuten.
So ist es.
Was ich noch mal fragen, übrigens noch nicht lange her, auch die U20 WM. Ihr habt ja mit gemischten Gefühl verfolgt. Man hat schlussendlich das Resultat und das Ergebnis des Gewünschten erreicht. Die Amerikaner waren dann ein bisschen gar viel im Viertelfinal. Bist du da zufrieden?
Ja, ein bisschen. Wahrscheinlich ein bisschen ähnlich wie du. Vielleicht die alle, die es gesehen haben. Ich war live dabei gewesen. Ich bin am 25. dann angekommen vor dem ersten Match und bin dann nach dem Viertelfinal heimgeflogen. Der Flow ist nie gekommen, richtig. Es ist gute Sachen gegeben und dann irgendwie wieder so Rückschläge. Und das ist in jedem Match passiert. Wir haben am Anfang, im ersten Match gegen die Tschechen, sind wir gut gestartet, im ersten Drittel müssen eigentlich führen, nach meinen Augen. Und dann plötzlich geht es rein und dann verliert man den Match. Der zweite Match gegen die Slowakei, ein bisschen das Gleiche für mich eigentlich. Ein guter Match war defensiv. Müssen wir gewinnen, in meinen Augen, mal den Match? Oder kann man ganz klar heimbringen? Verliert man dann?
Das war eine Niederlage, wo man sagen muss, jetzt sehr weh tun, weil da ist man nicht ausgespielt worden. Das war ein Fehlpass von Leon Muckle, oder? Also von hinter dem Goal. Wo man sagen muss, das sollte so ein Talent, natürlich kann dem auch passieren, aber ich habe das Gefühl, wenn man den Match gewonnen hat gegen Slowakei, wäre das ganze Turnier ein bisschen anders verlaufen. Man hat mehr Selbstvertrauen gehabt und durch das man das Spiel aus der Hand gegeben hat, ist nachher der Verlauf irgendwie wie vorzeichnet gewesen. Es hat dann wirklich, ich habe das Gefühl, da fehlt Selbstsicherheit. Für mich, das kann natürlich auch sein, weil die Spieler halt tatsächlich nicht regelmäßig auf höchstem Niveau zum Einsatz kommen und dort auch noch aufholen an dem Turnier, bis sie wieder an dem Niveau dran sind.
Ja, definitiv. Ich meine, eben die eine gewisse Lockerheit, Selbstvertrauen kommst halt mit Sieg über. Und die Slowaken, Raffi hat es richtig gesagt, schiesst einfach ein Goal. Also in dem Match müssten wir entscheiden vorher, gegen die Tschechen auch schon. Wir hätten eigentlich viele Chancen gehabt. Jetzt gehst du nachher in den Schweden-Match rein, wo weisst, okay, die haben eine Granaten-Offensive, vor allem gutes Powerplay. Aber auch dort in den ersten 10 Minuten, ja, haben wir Chancen gehabt, aber sie gehen rein und nachher ist der Match dann schnell entschieden worden. Nachher keine Sachen, die das haben sie gut gelöst. Haben wir nachher gesehen, das war nicht ein einfacher Match gewesen. Deutschland hat auch Mühe gehabt, Kasachstan.
Ja, und das ist wieder einmal typisch, das ist der einzige Match gewesen im ganzen Turnier, wo man eigentlich Favorit ist in einem Spiel, oder? Die ganze Vorrunde bist du Aussenseiter, hast weniger zu verlieren, das heisst, du kannst unbeschwert spielen. Im Viertelfinale bist du sowieso Aussenseiter. Aber der ein Match, wo du musst gewinnen, damit du im Viertelfinale kommst und nicht in die Abstiegsrunde kommst, das ist ja auch noch ein zusätzlicher Druck. Du hast ja nicht irgendwie eine Position, wo du nachher einfach fertig bist und nichts passiert, sondern entweder bist du im Viertelfinale oder du kommst in die Abstiegsrunde, wenn du vorher schon weiter bist. Ist schon für die jungen Leute dort also eine wirkliche Mühle, die es reingeraten hat.
Ist ein riesen Stress. Also, und darum auch das war eine reife Leistung gewesen, mental, wie sie es gemacht haben. Und relativ souverän abgespielt, finde ich, den Match. Wir haben nachher gesehen, wo es um den Abstieg gegangen ist, Deutschland, Kasachstan. Ich meine, die Deutschen, die haben richtig Glück gehabt an dem Abend, dass der Match noch kehrt. Aber das ist mental brutal. Ich finde, dass mit Abstiegsrunde, wenn du nur ein Spiel hast, finde ich wirklich nicht gut. Ich finde, das könnte man auf zwei oder sogar best of three machen. Aber schlussendlich, ja, ist das vierte Finale gegen Amerika. Hat sich viel vorgenommen. Man war bereit gewesen, man war eigentlich gesund gewesen. Sicher nicht den Start erhofft, den man wollte, mit halt, relativ einfachen Go, die reingegangen sind. Und dann ist gegen Amerika halt schwierig. Ich meine, die Match musst du lang offen behalten. Du musst genau kreieren, dass du musst in ihren Kopf hineinkommen. Dass die Amerikaner für ihn anfangen studieren und denken, oh wow, heute könnten wir den Match verlieren. Weil für die ist es unmöglich, dass der Match verlieren könnte. Und das haben wir wie nicht geschafft. Weil einfach am Anfang, ja, sind zwei, drei Goal reingegangen, wo man hätte müssen verhindern.
Also eben, du hast erste Minuten angesprochen gehabt, ich bin vor dem Fernseher geguckt gegen die USA im Viertelfinale und habe eigentlich gedacht, die erste Minute, die hat mir so gut gefallen. Also die ersten Minuten sind irgendwie bei den ersten drei
vier, fünf Minuten, ja.
Ja. Also wirklich, man ist gut checken gegangen, man hat es probiert, man hat wirklich Vollgas gegeben. Ich habe richtig Freude gehabt, vor dem Fernseher das gesehen. Und dann einfach die einfachen Goal, die kommen, aber was eben einfach das ganze Turnier die Schwierigkeit war, ist mit diesen Goalschüssen. Also eben vorher das Kasachstan-Spiel, also wir gewinnen zwar 3-1, aber irgendwie 35 Schüsse zu 10 oder so irgendwas. Gegen Slowakei 1 Goal, gegen Tscheche 1 Goal, das ist einfach irgendwie zu wenig. Und auch im Viertelfinale habe ich einfach gehofft gehabt, am Anfang geht es rein. Wir hatten auch dort 1-2 Chancen gehabt, die nicht reingegangen sind. Mir hat einfach ein bisschen das noch gefehlt. Das hat für mich alles passt am Anfang in dem Viertelfinale. Aber das, ich will die Kiste machen, ich will das Goal schiessen, ich kann sie auch machen, das hat mir gefehlt, dass dort noch die Überzeugung auch noch ja, zu 100% da ist. Weil das Körperliche, das irgendwie auch das Mentale, habe ich das Gefühl gehabt, ist dort gewesen.
100%. Also wir haben, ich bin auch dort auch dabei gewesen, auch in der Vorbereitung, und wir haben gewusst, die Amerikaner sind anfällig. Und wir haben eigentlich in der ersten Minute, wir haben es gesehen, mit zwei, drei Scheiben gewonnen und wir haben gute Goalchancen können kreieren. Aber dann, ja, der Abschluss hat gefehlt gehabt, die Überzeugung. Aber ich glaube, das ist einfach ein Thema, da kann ich ein Liedli singen von meiner Mannschaft. Wir haben im Heimturnier Finnland 1-0 geschlagen, Tschechien 3 oder 4-0 verloren und Schweden 5-1. Aber wir haben in jedem Match zum Teil klar mehr Chancen als der Gegner. Aber wir möchten einfach die Goal nicht. Also die Game Changers, da tun wir uns noch ein bisschen schwer. kann man auch unsere Scorerliste bei uns in der Anatze.
Ja, habe ich so schnell geschaut. Also, das ich sind reingrätschen. Ja. 7 Spieler in den ersten 40.
Ja, und in den ersten 20?
In den ersten 20 sind es 2, Marcini und Moi.
Mhm.
Also, das und, zeigt eigentlich alles.
Und das ist halt auch jetzt bei die Jungen jetzt bei uns, wo die Leader sind, wo man erwartet, dass sie das Goal schiessen, die haben halt ja, die Rollen auch nicht da in der Schweiz, dass sie quasi die Verantwortung haben zum Goal schiessen. Und das ist eine schwierige Rolle, wo muss geübt sein, dass man sagt, okay, ich mache den Unterschied, ich will den Unterschied machen und dann fehlt vielleicht ein bisschen die Überzeugung und das Vertrauen. Darum, ja, das haben wir, hat die Amerikaner ganz klar mehr Spielerinnen gehabt, die den Unterschied machen können, oder auch die Schweden in ihres Team oder Pfinnen. Ja, ist schon so.
Können wir mal schauen in unserer Liga bei den Schweizer, wie viele reine Knipser haben wir? Also ich sage reine Knipser, natürlich müssen die auch können defensiv ein bisschen mitspielen, dass man sich aufbieten kann, aber wie viele hätten wir? Also mir kommt jetzt gerade der Fazzini in Sinn, ich finde, der ist offensiv wahnsinnig gut drauf. Im Moment hat er wahrscheinlich gewisse Defizite, wenn es um die defensive Ausrichtung geht, aber ich habe das Gefühl, wenn der die Scheibe hat, der hat das Selbstbewusstsein, hey, ich drücke ihn ab und ich haue sie oben rein, egal wer da am Goal steht zum Beispiel. Da haben wir den Marcini noch, den haben wir erwähnt, der abdrucken kann, wie sonst kaum kommen wir alleine.
Für mich wäre sicher Malgi noch einer, wo, aber die ist also nicht so auf die Touren kommt, wo ja. Ein anderer Ghetto ist für mich auch ein Knipser.
Ist eigentlich auch ein Knipser, ja. Ja. Wir müssen zum Beispiel mit dem Rohrbach, der ist Topscorer bei den SL Tiger setzt. Wäre das eine Möglichkeit, kann dem Februar vielleicht dabei sein? Das weiß ich nicht, ob das eine Überlegung ist. Wenn es Breakout geben, auch noch in Langnau, wäre vielleicht eine Möglichkeit.
Du siehst mir, schaust mir die Karte rein. Aber es ist klar, es ist ein. Das soll ja uns eigentlich beflügeln. Wir wissen, okay, die Ausländer haben die Positionen zum Teil und die schiessen die gut. Sie machen sie auch. Eine kleine Anekdote, der GM von der Tschechen, der gratuliert und dankt uns. Er sagt, schau, jeder Tscheche, der hier in die Schweiz kommt, ist nach 3 Jahren einfach klasse besser. Und wenn man den Stranski anschaut, oder den Kovalik, okay. oder Wojelinek, der jetzt plötzlich schiesst, ich meine, das sind vorher nicht einfach die Scorers gewesen. Aber die haben die Rolle, die können wieder eingesetzt, die haben ihre 18, 20 Minuten, sind im Powerplay einfach immer dort. Ob sie jetzt gut spielen oder nicht. Und das ist das, wo wir uns Schweizer sollen antreiben, dass sie einfach den Unterschied machen und jetzt schaffen wir es noch nicht, aber ich hoffe, das wird uns beflügeln und schlussendlich, dass wir dann mehr Spieler haben, wo den Unterschied auch wieder machen. Und die Spieler, die du angetönt hast, ja, ganz klar, meine Fazzini, da habe ich schon bei der Elite trainiert sogar, und der will einfach den Unterschied machen, das ist, der will den Böck und der will den Unterschied machen und das Gleiche ist beim Lino, Marcini, und darum machen sie auch CD und ich machen sie die Goal. Und
aber glaube, das WM-Kader schaffen sie es gleich nicht.
Genau.
Der Lino ist schon zweimal an der WM gsi. Hat jetzt in den letzten paar Jahren ein bisschen Rückenproblem gehabt. Ja, der Fazzini hat es noch nicht geschafft und ist halt auch immer noch international geht es noch ein Spiel schneller. Es geht zum Teil ja, viel Scheiben. Also sagen wir mal, viel Arbeit ohne Scheiben wird auch verlangt und Goal schiessen allein reicht dann halt auch nicht.
Das ist die einfache Erklärung, aber eben bei dem WM-Kader ist das immer ein bisschen eine Ausrede für mich mit den Ausländern bei uns, weil die, die der WM sind, die Schweizer, die spielen auch Powerplay, die haben auch gute Rollen, die sind auch eigentlich da zum Goal schiessen, wo man braucht die Goal von der Schweizer in der National League. Ich weiß einfach nicht, eben, die Tschechen werden besser, wieso werden denn die Schweizer, blöd gesagt, nicht noch besser?
Ja, ich sage nicht, dass sie nicht besser werden. Jetzt einfach im Scoring, wir sehen, zurzeit sind einfach die Ausländer noch dominant. Aber noch eines, sie kommen auch meistens die beste Rolle über. Und sie sind dann schlussendlich einfach immer auf dem Eis, wenn es zählt. 6 gegen 5, 5 gegen 3. Und haben den Put them in Situation zu succeed. Und meine, wir haben in der letzten, an der WMs, wenn man jetzt zurückschaut, die letzten 3, 4 WMs, Aber Gruppenphase, wir sind das Nummer 1 auf der Welt. Auf der Sieg. Und wir haben dort nur Schweizer. Und es sind 20 meistens aus der NL. Also, das sind sehr gute Spieler. Machen sie immer den Unterschied? Nein, aber sie können es auch. Aber wir, logischerweise, auch in der A-Nazi, sind ihnen meistens halt den Tennis-Spieler vor der Nase. Sagen sie mal, wie jetzt vielleicht in der National League die Ausländer. Wenn es dann wirklich 5-3 ist, ja, dann, wenn Nico dort ist und Kevin, sind die wahrscheinlich auf dem Eis. Und dann 5-3 machst du meistens einfach das Goal. Heisst das, dass der andere Getter oder der Hoffmann die Goal nicht würden machen? Glaube ich nicht, die könnten sie auch machen. Aber es ist halt tendenziell, ist es halt dann so. Und darum, das Niveau ist das letzte Jahr, finde ich, gestiegen. Es ist ein heiß diskutiert worden mit den ganzen Ausländer-Thematik. Ist es richtig, ist es falsch? Letztes Jahr habe ich noch nicht gewusst, was ich soll sagen.
Weißt du es jetzt?
Ich weiß es. Ich finde, ganz klar, für mich ist wichtig, dass man das Niveau behalten kann von der Liga. Aber ich bin überzeugt, jedes Team hat einen Ausländer, wo das könnte auch ein Schweizer. Und darum vielleicht zurück auf 5. Aber noch einmal, wir haben eine unglaublich gute Liga. Das Niveau ist unglaublich gut. Es ist ausgeglichen auch durch die Ausländerzahl wahrscheinlich auch. Die früheren, die schlechteren Mannschaften sind besser geworden. There is no easy games. Aber ich habe wirklich das Gefühl, vielleicht dort noch die eine Anpassung als Nazi-Coach würde mich freuen und ich glaube, das würde das Niveau auch nicht gross verändern.
Mit Anpassungen tun sich das ein bisschen schwer, oder?
Absolut. Vielleicht müssen wir dort das Thema wechseln, weil sonst wenn wir Modusdiskussionen reduzieren werden es nicht. Das haben wir die Leute schon gefragt. Es ist alles gekoppelt. Es ist so, man hat das erklärt, mit 12 Mannschaften sind 4 Ausländer, 13 wären 5, 14 sind 6. So. Solange nicht Druck von außen kommt, werden sie den Modus nicht ändern. Darum können wir uns diese Diskussion eigentlich sparen. Meine Frage, du hast es erwähnt vor, Raffi, Trainer sind die entscheidend, wer setzen sie? Trainer in der Schweiz sind häufig, wir haben im Moment 5 Schweizer, 14 Mannschaften, sind eben dann keine Schweizer, sind Schweden, Finnen, Tschechen, ich weiss es nicht, einfach nicht Schweizer. Die entscheidend, halt auch wenn sie unter Druck sind, sie müssen ein Spiel gewinnen, denken vielleicht weniger als ein Schweizer Trainer würde an die Ausbildung von einem Schweizer denken oder an die Entwicklung von einem Schweizer. Und die stellen dann eben die Ausländer auf die Eis, was haben, würde ein Schweizer das anders machen, würde er sagen, ich bringe jetzt vor allem Schweizer im Powerplay und nicht der Sörensen oder ich meine der Lars Leuenberger, der jetzt in Fribourg sehr schön und gut angefangen hat, der hat am Sonntag den Match geschaut, Lugano-Fribourg, dann auch Wallmark, Sörensen und die Leute Gandersen auf der blauen Linie gebracht, um eben die Punkte einfahren. Das ist eigentlich das, was ein Trainer machen muss. Die besten Spieler müssen die besten Spieler sein, egal wo sie herkommen, oder?
Absolut. Das ist so. Und das würde ich als Coach auch machen. Jeder Coach probiert es zu gewinnen. Und außer bis in der Ausbildungsliga. Aber das ist die National League nicht. Das ist eine absolute Profiliga, Businessliga, eine sensationell gute Liga, wo weltweit anerkannt wird. Und das ist etwas, wo wir auch unbedingt weiter behalten müssen, den Ruf haben. Und ich sage, schlussendlich, solange die Ausländer einfach zuvor sind, ja, dann muss ich auch einsetzen, weil der tut den Job. Und Raffi hat es vorher richtig gesagt, wir haben auch Schweizer, die im Powerplay spielen. Und ich tue es auch immer wieder animieren, hey, okay, nehmen die Chancen und ich hoffe, dass in 5, 6, 7 Jahren das nicht mehr so einseitig ist, dass in den Top 50 oder was hast du gesagt, in den ersten 40 nur 8 Schweizer sind, weil schlussendlich hat es ja eigentlich viel mehr Schweizer in dieser Liga als Ausländer und es müsste eigentlich anders herum sein aber das Einzige, was ich finde, und das ist der Unterschied zu Schweden, ist Schweden hat sehr viele Ausländer. Nicht so, dass die weniger Ausländer haben als wir. Aber dort wird nach meinen Augen jeder gleich behandelt. Ein ausländischer Spieler bei uns, also es ist eigentlich die 6 Ausländer spielen sicher. Und dann die restlichen, sagen wir mal, 14, 15 Plätze werden dann aufgeteilt auf die Schweizer. Und ein Ausländer hat tendenziell einfach länger Kredit, wir geben mehr Chancen, wir geben länger die Chance der blauen Linie, auch wenn er 10 Match lang nicht gut spielt. Wo vielleicht im Schweizer nach 2-3 Mal gut, aber der kann es nicht, tun wir ihn wieder auswechseln. Und ich glaube, das wünsche ich mir amix, ich sage mal die Fairness, von, dass alle Ausländer gleich wie die Schweizer angeschaut werden. Und, aber schlussendlich, der Coach bringt einfach die besser.
Ist es denn auch so, dass in der Schweiz immer noch vor allem Ausländer geholt werden, mit wenigen Ausnahmen, die vor allem für das Goalschiessen da sind? Also in Schweden kann man beobachten, dass einmal mehr ein Defensivzentrum engagiert wird, wo eine Aufgabe hat, die jetzt wenig plakativ ist, also nicht verbunden mit sehr vielen Scorepunkten, dass sie ihre Ausländer nach Bedarf aussuchen. Und bei uns wird der Bedarf definiert durch Goalschiessen. Was dann wieder bedeutet, die stehen dann auf dem Eis, wenn es Powerplay ist. Die sind vor allem verantwortlich für das Goalschiessen. Bei uns tickt man einfach anders.
Es kommt ein bisschen darauf an, welche Mannschaft. Ich meine, die jetzt mal in den letzten paar Jahren hat sich ein bisschen herauskristallisiert, wo sind unsere Top-Players, wo sind die Nazi-Spieler. Und das ist ja kein Geheimnis. Das ist Zürich, das ist Zug, das ist Davos, das ist Lausanne, Bern. Das sind so die Genf. So die Mannschaft, die sich eigentlich so ein bisschen die Nazi-Spieler aufteilen. Und wenn die natürlich, jetzt mal Beispiel Zürich, wo viele Schweizer Top-Shots haben vorne innen auch, die holen dann eher vielleicht einen Lamico, der eher so ein bisschen ein Roleplayer ist, Defensivcenter ist, ein Grand, der jetzt nicht ein typischer Playmaking-Center ist, First Line, das ist so ein bisschen, oder
die können sich das leisten.
Die können sich das leisten. Zug eigentlich auch, die haben eher mehr Verteidiger geholt, so ein bisschen Grinder wie der Klingberg oder Olofsson ist für mich auch eher ein typischer Defensiv-Zweiweg-Stürmer. Aber dann logisch, dann hat es eine andere Mannschaft, die nicht so viel Offensive haben. Jetzt sagen wir jetzt mal Aschwa. Nicht viel offensive Schweizer, die jetzt so Goal schiessen. Die holen halt dann eher die, die für die Offensive zuständig sind. Und
ich weiss, du bist nicht Aschwa-Trainer, aber müsste Aschwa nicht eine andere Philosophie haben? Also das Problem, wenn ich auf die Tabelle schaue, ist klar immer letzten, aber vor allem immer am meisten Gegengol, muss man dort nicht den Hebel mal hinten ansetzen. Gut, so, vielleicht mit einem richtig guten, vielleicht einen ausländischen Goalie und vor allem Verteidiger hinten drinnen. Also am Anfang der Saison hatten sie TJ Brennan und 5 ausländische Stürmer. Und ob dann früher halt immer 6-2 oder weiss ich was, statt einmal 2-1 oder kannst du mal einen Match 2-1 gewonnen. Natürlich, jetzt sind sie wieder dort, wo sie immer gewesen sind. Sie sind konkurrenzfähig im Sinne von, wenn sie unterschätzt ist oder nicht gut drauf bist, dann verlierst du auch mal. Aber sie sind immer noch abgeschlagen, die Tabelle letzt. Also ein Fortschritt, aber Philosophie ist immer die gleiche.
Ja, ich glaube, ein gutes Beispiel ist ich will das nicht auch schon mit Langlauf vergleichen, aber auch wirklich eigentlich, sagen wir mal, super defensiv in den letzten paar Jahren und eigentlich erfolgreich so sich etablieren. Und ich glaube, das ist der Prozess von allen, wo ja, man tut zuerst probieren, hey, super absichern, defensiv gut spielen. So sind wir in der Nazi, in der ersten Versuch, in der A-Gruppe, sind wir einfach mal defensiv und probiert eben nicht zu hoch verlieren. Und dann traust du ein bisschen mehr zu und tust die Offensive ein bisschen ankurbeln. Wäre eigentlich schon der richtige Weg, ja. Das gibt einfach eine Basis, gibt auch eine Sicherheit. So kannst du ein Match gewinnen. Und dann, das Schönste wäre dann ja mit der Zeit, wenn alles kannst, wenn defensiv gut bist und offensiv gut bist. Aber ich glaube, darum zurück zu der Russländer-Frage, ja, es ist tendenziell sind es halt in der offensiven Rolle, First Line Centers sind dort Scorers und
Spielmacher,
aber nein, es hat uns Schweizer motivieren und antreiben und dass wir noch mehr Goal machen können und Game Changers, obwohl eben letztes Jahr Zürich Lausanne im Finale anschaut, da haben dann sehr viele Schweizer, haben dann da extrem viel mitgeholfen. Also wenn ich nur von bei Zürich anschaue, die Verteidigung, die da gespielt hat, die vielen Schweizer Top-Verteidiger auch, André Ghetto, Malgin, extrem wichtig sind bei Lausanne auch mit unsere Nazi-Spieler, die bei Lausanne da sind, auch viele Schweizer, Top, Top-Verteidiger, der Goalie. Also nicht so, dass die Ausländer die Meisterschaften entscheiden. Ganz viele Schweizer haben extrem viel wichtige Rolle, wo man zum Teil halt auch nicht so sieht. Aber es sieht, es ist so, Scoring-Qualitäten müssen wir besser werden, wirklich die Verantwortung nehmen und wollen den Unterschied machen. Das fehlt mir auch zu wenig.
Was mich auch wundernimmt, eben apropos Verantwortung, wir haben jetzt von den Ausländern auf dem Eis geredet, aber auch wenn man hinter die Bande schaut, ist noch ein spannender Vergleich mit Schweden. Von 14 Teams hat ein Team kein Schwede als Trainer, Timra. Dann bin ich auf Finnland geschaut, jetzt 16 Mannschaften, dort haben zwei kein Finn als Coach. Übrigens einer hat noch einen spannenden Namen von Jyväskylä, der Johan Pennerborn. Ist ein Schwede. der und der Richard Grönburg, den wir ja bestens kennen. Und da bin ich noch auf Tschechien, um zu schauen, wie es dort ist, ob es dort ähnlich ist in der Schweiz, aber nichts da. Alle 14 Teams in Tschechien haben einen tschechischen Trainer. Und was auch vor allem auffallend war, auch sonst Assistant Coach, Goalie Coach sind meistens in Schweden, Finnen. Da hat es ganz wenig Ausländer. In der Schweiz sieht es schon ganz anders aus. Also eben, wir haben jetzt 5 von 14. Frage, ob da alle noch bleiben bis nächste Saison, die stelle ich mal in den Raum, das weiss ich nicht. Aber wieso ist das so? Ich habe mir probiert zu überlegen, ja, gibt es denn überhaupt noch so viele Schweizer, die man könnte nehmen? Es hat doch noch ein paar U18-Coach, U20-Coach, die vielleicht mal einen Club könnten übernehmen. Aber verstecken sich dort vielleicht auch die Coaches ein bisschen lieber als Assistenten, wie das Headcoach machen? Oder an was kann es liegen, dass einfach in der Schweiz 5 von 14 nur einen Schweizer an der Bande haben?
Ja, das ist ein Riesenthema. Das ist ein Thema, das ich schon seit meiner Anfangszeit eigentlich thematisiere, wo ich der grösste Unterschied ist zu den Top-Nationen in Europa. Und das ist Schweizer Coaches, eigene Coaches. Fußballer sind uns dort weit voraus. Der Schweizer Fußballcoach ist ein begehrter Coach und unsere Coaches. Und das sage ich nicht, weil ich eben Schweizer Coach bin und will noch lange Karriere machen. Es geht wirklich darum, ich muss einfach verstehen, in Schweden, du hast gesagt, in Schweden sind das oberste aller Schweden. Die sind fast, das ist auch bei der zweiten Liga und U20 ist so. Und die besten Coaches, die erfahrensten Coaches, sind eigentlich auf der Stufe 13, 14, 15-Jährige. Das sind 55-Jährige bis 70-Jährige. Die wollen keine Goldmedaille mehr gewinnen, die wollen einfach ausbilden.
Ja.
Die haben schon alles gesehen, die sind müde, dass sie ihre Familie müssen transferieren und entwurzeln und dort und dort entlassen worden sind. Also sie haben den Prozess wie abgeschlossen und gehen jetzt in die Ausbildung. Und das ist ein normaler Coachesweg. Du fährst mal an, vielleicht mit 30, 35, wenn du oben raus willst, coachen bist, bis 55, vielleicht in dem Sturm muss und irgendwann packst du deine Sachen und gehst heim, vielleicht in dein Dorf. Unsere gehen einfach auf Schweden, auf Kanada und auf Finnland. Und wir verlieren extrem viel Know-how. Und wir haben viel zu wenig ältere, erfahrene Coaches, die eigentlich jetzt in der Nachwuchsabteilung drunter sind. Also, wir müssen eigentlich unser System voll spülen mit Schweizer Coaches jetzt, dass wir dann in 15, 20 Jahren die erfahrenen Coaches an der Basis haben. An unserer Basis sind leider immer noch viele Väter. Das Know-how ist einfach immer noch nicht so gut. Und die Qualität leidet darunter. Und warum das so ist, ich glaube, der Schweizer auch da überlegt sich, soll ich überhaupt auf Coach setzen? Ich habe ja gar keine Plattform, es hat ja gar keinen Schweizer Coach, es hat ja gar keinen Platz rum. Sogar unsere Swiss League ist eigentlich gefüllt mit ausländischen Coaches. Die sagen dann, ja, aber logisch, der Slowake Kunde macht dann einfach das für etwas weniger Geld. Und wir müssen in den Schweizer einfach eine Perspektive geben. Du brauchst irgendwo eine Plattform, wo man sagt, okay, wenn ich 4-5 Jahre investiere und dann bin ich auch bereit, für weniger Geld zu investieren, aber ich muss eine Chance sehen. Und die sehen es einfach noch nicht zur Zeit. Die sehen es nicht und darum machen wenig, sagen, okay, ich setze auf die Karte Coaching, obwohl, ja, die Chance ist sehr klein, dass ich dann überhaupt in die National League raufkomme oder vielleicht sogar in die Swiss League. Und ich glaube, dort ist ein riesen Faktor, wo wir müssen anschauen. Und ich hoffe, dass wir in 15, 20 Jahren viel mehr Schweizer Coaches haben. Unsere ausländischen Coaches sind unglaublich gut. Das ist so. Die haben uns auch geholfen. Aber noch eines, der Beste bei far ist immer noch dran, der Gute war, der Schweizer.
Aber eigentlich sagt man ja ein bisschen, das unterscheidet Top-Nationen von Entwicklungsnationen, wenn es um Hockey geht. Also, hast du eigene Trainer, die dein Hockey können, die Philosophie können, auch im Club-Hockey weiterbringen, oder? Und ja, jetzt sind wir bei 5. Davon müssen wir sagen, 2 sind wahrscheinlich interimistisch. Also Lars Leuenberger, obwohl er einen grossartigen Job macht, weiss jetzt schon, dass er nächstes Jahr Roger Rönnberg, darf man sagen Rönnberg, oder muss man korrekt aussprechen?
Also ich habe mal gehört, man sagt Roger. Das Roger. Hat mich ein bisschen am meisten verwirrt.
Wir sind hier in der Schweiz, sie sagen Roger.
Ja, genau.
Roger Rönnberg. Von mir aus stimmt es nicht, aber der kommt nächstes Jahr. Nimmt mich dann noch Wunder, was passiert, wenn jetzt der Laser würde auch noch Meister werden mit Freiburg.
Oder das wird nicht passieren, du hast keine Angst haben.
Ja, aber das hat Spengler Göpp auch schon gewonnen. Sie sind jetzt mit einem Titel gesegnet, da kann alles passieren, am Laser traue ich alles zu. Aber der Marco Bayer, der in Zürich darf übernehmen, das hat mich erstaunt und sehr erfreut, weil Zürich ist so ein bisschen eine Messlatte, wo man gedacht hat, die werden kaum mal versuchen, mit einem Schweizer etwas anzustellen. Und gut, das ist eine außergewöhnliche Situation. Der Marc Graf hat, wir wissen es, aus gesundheitlichen Gründen müssen zurücktreten. Der Marco Bayer, Trainer gewesen bei der GCK Lions, übernimmt. Das ist ja stringent, sagt man. Er führt das weiter, was die Philosophie ist im Club. Aber gleich, vor ein paar Jahren hat es das nicht gegeben. Und ich frage mich jetzt, ist das eine Trendwende, dass man den Schweizer einfach mehr vertraut? Vielleicht auch durch deine Arbeit. Wir haben jetzt seit 2016 bist du im Amt. Haben wir das Wissen bei der Nationalmannschaft. Gute Idee, durch das vielleicht auch Anreize geschaffen werden. Und um das geht es.
Also ich freut mich mega. Erstens für den Lasse, dass er jetzt einen guten Start gemacht hat mit Freiburg. Dass er sowieso wieder zurückkommt in die National League. Ich meine, eben, er ist Meister geworden in Bern und hat eigentlich lange keinen Job mehr gefunden. Und das ist auch nicht so normal. Bayer auch, finde ich top. Ich bin überzeugt, er wird auch einen guten Job machen bei der ZSC Lions. Ich verstehe den Move auch. Ich meine, sie sind die Ersten oder Zweiten Champions League, sind immer noch dabei. Man muss da nicht einen total jemand anderen reinbringen und alles auf den Kopf stellen. Also verstehe ich total von Zürich, dass sie das gemacht haben und hoffe, dass es gut kommt. Nächstes Jahr kommt Delini, der den Zug übernehmen kann. Liniger. Und ich glaube, das ist etwas, wo der Verband, kann man auch sagen, das machen wir gut. Das Wissen, das Leben, und es sind jetzt viele sind in die National League reingekommen durch den Verband. Das ist der Volvo ist auf Davos gekommen, nach U20, Thierry Patolini ist zurückgekommen. Auch der Jan Gadi ist schon bei uns gewesen, Michael Liniger ist mit bei uns gewesen, letztes Jahr bei der WM. Also es hilft denen, heute Bayer genau das Gleiche. Also wir probieren dort, denke ich, ein Vorbild zu sein. Und auch zeigen, hey, mal, die Schweizer Coaches können es auch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir zurück von Verantwortung, dass wir die Verantwortung nehmen. Aber das Lustige ist eben, es gibt ganz viele Schweizer Firmen, wo zu oberst oben auch ein Ausländer hockt. Und ich weiss auch nicht, vielleicht.
Dort, wo ein Schweizer hockt, wird er kritisiert bis an und an.
Ja, es ist leider ein bisschen unser Thema in der Schweiz, dass man einander manchmal fast ein bisschen zu Zahnwehen neidig ist.
Nur noch etwas zum ZSC, da nehme ich nur halb den Hut bis jetzt, weil das ist ja so wirklich ein logischer Move gewesen für mich, weil die besten Trainer sind ja jetzt logischerweise im Amt irgendwo. Ich kann es nicht haben, es ist eine außergewöhnliche Situation, man kann nicht so den Weg weiterführen. Mich würde es extrem überraschen, wenn der Marco Bayer an der nächsten Saison am Anfang an der Bandenstab beim ZSC. Also ich würde es mal hoffen, für die grösste Organisation im Schweizer Eishockey mit so vielen Junioren, wo so ein grosses Vorbild ist für viele, dass ein Schweizer Coach dort ist. Aber ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz über den Weg, dass dort wirklich ein Schweizer, vielleicht der Marco Bayer, vielleicht auch jemand anders, wird an der Bandenstab. Was habt ihr dort ihr Gefühl?
Es ist lustig. Ich habe heute mit dem Peter Zahner über das Thema geredet, heute Dienstag, jetzt zeige ich nochmal auf. Und er sagt, das hängt sehr stark davon ab, wenn er jetzt mit der Mannschaft klarkommt. Also vielleicht nicht einmal vom Ergebnis, ob die, ich bin nicht unbedingt der Titelverteidiger, damit der darf bleiben. Nehme ich jetzt einmal an, so wörtlich hat er es nicht gesagt. Aber ich glaube, es kommt darauf an, wenn er mit der Mannschaft klarkommt. Aber in Zürich heisst es, das Programm muss stimmen. Wir haben das Gesamtbild im Auge. Natürlich muss der Erfolg auch stimmen, nur heutzutage wird nicht mehr so quantifiziert. Wir sagen, wir wollen Dritter werden oder wir wollen Meister werden, wir wollen einfach so erfolgreich sein wie möglich. Logisch, man nimmt ein bisschen Druck weg. Ich glaube, er hat eine gute Chance. Er hat ein bisschen forsch angefangen, was mich einerseits erfreut hat. Er hat gesagt, Malgin muss mehr bringen. Das ist etwas, was der Crawford nie gemacht hat, die Leute namentlich zu erwähnen. Aber ich finde es gut, dass es zeigt, dass er mutig ist, dass er frech ist, dass er seinen Kopf durchsetzt, auch bei Zürich. Und ich habe das Gefühl...
Dann ist es umgekehrt, muss die Mannschaft mit ihm auskommen, weil wenn du so viele Stars hast und er noch kein Trainer-Star ist, habe ich das Gefühl, ich könnte noch gefährlich sein.
Ich glaube nicht, dass aus eigener Erfahrung muss ich sagen, als Spieler denkst du vielleicht gar nicht so, da schaust du eher auf die Qualität, die er mitbringt. Und das Verständnis ermöglicht dir noch den Zugang zu dem Trainer. Also wenn der beste Spieler von der Mannschaft kritisiert wird, dann haben einmal die anderen auch noch ein bisschen Freude, weil sie sagen, ja gut, er hackt nicht auf den Kleinsten, auf den Jüngsten umeinander, sondern knöpft sich gerade der Chef.
Doch, ich glaube, es ist, ob er nächstes Jahr noch Trainer ist oder nicht, ja, liegt an ihm. Er hat, ich glaube an ihn, er ist damals ähnliche Situationen, ist er Assistenztrainer gewesen mit dem Lars, wo es Bern auch mit Staren, haben sie nachher dort den Meistertitel geholt. Ich habe ihn in den letzten paar Jahren nicht logischerweise kennengelernt, auch bei der Nazi, er war bei uns gewesen, er hat kein Problem gehabt mit, auch mit den Nazi-Spielern, mit den NHL-Spielern, seine Punkte durchzubringen. Schlussendlich, ja, liegt es an ihm jetzt, dass sie Erfolg haben. Und wenn er wieder Erfolg hat, dann wäre Zürich nicht so schlau, wenn sie ihn nicht behalten
würden. Apropos Erfolg. Wir hoffen, dass der Podcast ein Erfolg wird, oder? Oder haben wir noch etwas, was wir besprechen
müssen? Ja, nein, ich wollte noch fragen, du hast einen Vertrag bis 2026 beim Verband. Was machst du nachher?
Du könntest mir ja eigentlich relativ gut und ich bin ganz schlecht im Planen. Keine Ahnung.
Ja, aber ist irgendwie grob irgendetwas im Sinn? Also zum Beispiel NHL, dass obwohl dort kaum mal ein europäischer Trainer überhaupt eine Chance kriegt, geistert das in deinem Kopf rum? Oder ich sage, Ausland wäre nur Schweizer Trainer. Es gibt ja, der Markt ist beschränkt. Die Schweizer Trainer arbeiten nur in der Schweiz. Gut, man hat Roger Bader, ist österreichischer Nazi-Trainer. Ist jetzt nicht ein Club-Trainer, wenn du mal einen Schweizer hätten, der in Schweden würde arbeiten, wäre es etwas anderes. Bei einem Club wäre so etwas eine Möglichkeit? Oder schliessest du das kategorisch aus?
Ich meine, ich liebe Amerika. Ich liebe den Spirit von den Tänen.
Da haben wir es gesehen.
Im Sinn von, ich habe das gerne, mehr Platz. Und es ist fix, das Land der neben dem
unbegrenzten Möglichkeiten.
Ja, genau. Danke, Dino. Und das gefällt mir. Ich finde den NHL unglaublich. Ich kann sie dürfen kennenlernen als Spieler. Ich habe auch schon lose Kontakt gehabt zum Teil in den letzten paar Jahren, aber ich zur Zeit, ganz ehrlich, null, sag jetzt mal, Gedanken, die in die Richtung gehen. Fokus liegt wirklich in den nächsten eineinhalb Jahren da. Bei den Nazi, ich freue mich, ich habe das auch immer gesagt, aber auch wenn ein Angebot gekommen wäre, lukrativ, es ist the story's not over here. Und wenn dann mal der Mai 26 kommt, ja, bis dann habe ich dann vielleicht eine vage Idee.
Gut. Du hast gesagt, du hättest in Amerika gespielt, du hast bei Phoenix gespielt. Bist du bei dem Spiel dabei gewesen, wo der Wayne Gretzky Coach war von Phoenix und Ovechkin hat das Goal geschossen, wo er irgendwie auf dem Buckel Backhand die Scheibe noch ins Goal rudert? Ist das ein Highlight-Goal?
Ich weiss es nicht. Also ja, Wayne Gretzky war mein Coach ein Jahr lang. Aber ich mag mich nicht erinnern, ob der Ovechkin noch ein Goal geschossen hat, aber der hat ja so viel Goal geschossen. Also. Aber der vom Rücken, ich weiß, der Highlight von der...
Mit dem schwarzen Liebling noch, Adler vorne.
Ich glaube,
aber ja. Der ist also, apropos Ambühl, also was meine jetzt, was der Ovechkin abliefert, eben, ich komme eigentlich nicht davon, wie alt ist, jetzt hat er in der Saison mit...
Wird er September 40 dann, vielleicht muss er nächstes Jahr noch spielen, Washington hat gesagt,
beste Goalschnitt,
wenn du es dieses Jahr nicht schaffst, dann spielst du einfach weiter, bis du es schaffst, irgendwie noch sympathisch, oder? Also...
Ich glaube, der will nicht den Rekord, der will einfach, ich glaube, der will 1000, der will einfach 1000 Goal. Er ist beeindruckend, wirklich beeindruckend.
Hast du noch etwas? Wieso würden wir da mal Gnade vor Recht walten lassen und dem Ganzen ein Ende setzen? Danke vielmals. Wir freuen uns, wenn es euch auch passt, beim Zuhören und beim Zuschauen oder was auch immer. Wir bedanken uns und bis nächste Woche, würde ich sagen. Patrick, danke vielmals.
Danke vielmals, dass du da warst. Hat uns gefreut, die Premiere mit dir zu machen.
Hey, danke euch und ich wünsche euch viel Spass, viel Erfolg, dass die Sendung lang dauert. Und danke, dass ich heute kommen. Hopp. Wie heisst die Sendung? Liefern.
Lift's.
Schliefern ist bis zu schleifen und liefern. Also gut, liefern ist auch gut.
Bis nächste Woche. Ade miteinander.
Ciao zusammen.